Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Ein Herz für die dritte Welt, das zeigt der Ständerat und will die Entwicklungshilfe um mehr als 600 Millionen Franken aufstocken. Einen Numerus Clausus einführen, darüber denkt die ETH nach, weil immer mehr Studentinnen und Studenten aus dem Ausland kommen. Dann eine Stadt ohne Budget, das ist Zürich, und es fragt sich, wer was davon merkt und wo jetzt gespart wird. Und ein Land, das in den Problemen fast versinkt, ist Haiti. Wir wollen wissen, wie die Menschen den Alltag dort bewältigen, im Tagesgespräch um 1. Das ist Rendezvous mit Gurdin Vinzenz am Mikrofon. Und dem Wichtigsten zur Stunde zuerst die Nachrichten mit Georg auf der Mauer.
Die Schweiz soll nach dem Willen des Ständerats die Entwicklungshilfe in den nächsten 2 Jahren um 640 Millionen Franken erhöhen. Die schweizerische Entwicklungshilfe soll bis in 5 Jahren auf 0,5% der wirtschaftlichen Jahresleistung steigen. Dieses Ziel beschloss das Parlament schon früher. Angesichts der Finanzlage bekämpfte nun eine Minderheit diese Vorgabe. Im Rahmen des Budgets für das nächste Jahr hat sich am Morgen auch der Nationalrat mit der Entwicklungshilfe befasst. Entgegen seiner früheren Position will er dafür 100 Millionen Franken zusätzlich ins Budget aufnehmen. Nach 10 Jahren hin und her hat das Parlament ein Gesetz zu mehreren Risikosportarten beschlossen. Kommerzielle Anbieter von Bergtouren, Riverrafting, Canyoning und Bungee-Jumping brauchen neu eine Bewilligung. Dem hat nach dem Ständerat nun auch der Nationalrat zugestimmt. Auslöser für das Gesetz war das Canyoning-Unglück im Saxetbach im Berner Oberland. Dort starben im Sommer 1999 21 Menschen. Das Bundesverwaltungsgericht gewährt den Gegnern des Kernkraftwerks Mühleberg beschränkte Einsicht in die Akten dieser Anlage. Die Betreiber, die bernische BKW, müssen Akten öffnen, die sich mit der Sicherheit des Atomkraftwerks befassen. Es geht unter anderem um ein Gutachten zu Rissen im sogenannten Kernmantel des Reaktors von Mühleberg. Hier sei das Recht auf Akteneinsicht stärker zu gewichten als das Interesse an Geheimhaltung. Keine Einsicht wird gewährt bei Akten, die vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat als vertraulich eingestuft worden sind. Hier gelte es, Informationen zur inneren Sicherheit zu schützen, urteilt das Bundesverwaltungsgericht. Die ETH will Zulassungsbeschränkungen zum Masterstudium einführen können. Die Kapazitäten reichten nicht aus, um den Zustrom von Studierenden aufnehmen zu können. Deshalb will der ETH-Rat nächstes Jahr dem Bundesrat eine Änderung des ETH-Gesetzes beantragen. Der Schweizer Film hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Der Marktanteil der Schweizer Filme stieg auf über 5% gegenüber 3,5% im Vorjahr. Insgesamt zeigt der Vergleich der vergangenen 10 Jahre, dass 2010 besonders erfolgreich war, wie das Bundesamt für Kultur mitteilt. Die gute Bilanz sei vor allem dem Film «Sennetunci» zu verdanken. Die erfolgreichste Schweizer Produktion dieses Jahres verzeichnete bisher 140.000 Eintritte. Insgesamt wurden rund 700.000 Billette für Schweizer Filme verkauft. Gruppierungen, die WikiLeaks unterstützen, sind weiterhin aktiv gegen Wirtschaftsunternehmen, die die Geschäftsbeziehungen mit der Enthüllungsplattform eingestellt haben. Der Sprecher einer Hackergruppe sagte der britischen BBC, seine Gruppe könne laufend weitere Mitglieder für die Angriffe rekrutieren, um Internetseiten zu blockieren. Laut der BBC war letzte Nacht die Internetseite des Kreditkartenunternehmens Visa Ziel von Hackerattacken. Auch die Seite von Mastercard wurde angegriffen. Diese Woche war auch die Schweizer Postfinance Ziel von Internetattacken geworden, nachdem Postfinance das Konto von WikiLeaks-Gründer Julian Assange aufgehoben hatte. Starke Schneefälle und Glatteis behindern oder verunmöglichen seit gestern den Straßen-, Bahn- und Flugverkehr in weiten Teilen Deutschlands. In höher gelegenen Dörfern westlich des Rheins gab es zum Teil keinen öffentlichen Verkehr mehr. Straßen und Autobahnen waren von West- bis Ostdeutschland über Dutzende von Kilometern gesperrt. Wegen des Schnees konnten die deutschen ICE-Züge nur mit 160 Stundenkilometern fahren, statt mit 250. Deutschlands größter Flughafen Frankfurt am Main war zeitweise geschlossen, weil die Flugzeuge auf der Landebahn nicht bremsen konnten. Etwa 3000 Passagiere verbrachten die Nacht in den Terminals. Mehrere hundert Flüge wurden in Deutschland gestrichen. Auch in Frankreich hat sich die Lage nach dem Schnee- und Glatteiseinbruch von gestern noch nicht überall normalisiert. Die heftigsten Schneefälle seit mehr als 20 Jahren ließen abertausende Pendler, Auto- und Lastwagenfahrer sowie Fluggäste stranden. Das Innenministerium mobilisierte 5000 Polizisten und richtete mehr als 50 Notquartiere ein. Nach den schwersten Schneefällen seit fast 50 Jahren ruft die schottische Hauptstadt Edinburgh die britische Armee zu Hilfe. Die Soldaten sollen vor allem die Straßen, die zu Arztpraxen, Spitälern und Pflegeheimen führen, von Schnee und Eis befreien. In Edinburgh liegen bis jetzt bis zu 70 cm Schnee. Schottland ist seit fast zwei Wochen fest im Griff des Winters. Einige Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. Am Morgen wurden minus 18 Grad gemessen. In Portugal richtete gestern ein Tornado schwere Verwüstungen an. Mehrere Dutzend Personen wurden verletzt und mindestens 200 Häuser wurden zerstört oder beschädigt, darunter zahlreiche Schulgebäude. Viele Einwohner in Zentralportugal wurden obdachlos.
12.36 Uhr Nachrichten und Hintergründe am Mittag, das ist Rendezvous. So geht es weiter. Der Ständerat will mehr Steuergelder für Entwicklungshilfe ausgeben. Bei den Investitionen von privaten Unternehmen in die dritte Welt hapert es aber. Ein möglicher Numerus Clausus an der ETH, das alarmiert die Studenten. Was die Zürcher jetzt müssen, kennen die Berner von früher. Regieren ohne Budget. Geht am Sonntag unbedingt wählen, das sagt der Gemeindepräsident in unserer Reportage aus einem serbischen Dorf im Kosovo. Und das Erdbeben, dann die Cholera, jetzt politische Unruhen, Haiti, Thema um eins im Tagesgespräch mit meinem Kollegen Daniel Voll, der eben von dort zurückgekommen ist. Zuerst aber der Blick aufs Wetter, die Verkehrswege und die Finanzmärkte.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.543 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.3050 gehandelt, der Dollar zu 98,77 Rappen. Die Wetterprognose. Heute Nachmittag fällt vor allem in den zentralen und östlichen Alpen noch zeitweise Schnee. Sonst ist es teils sonnig bei höchstens 3 Grad. Im Süden scheint mit Nordföhn die Sonne bei etwa 11 Grad. Am Freitag und Samstag ist es in der Deutschschweiz wechselnd bewölkt und stellenweise fällt Schnee, am Samstag unterhalb von 700 Metern auch Regen. Im Westen ist es zeitweise und im Süden sogar meist sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 1 Grad, im Süden bei 11 Grad. Am Sonntag scheint meist die Sonne, nur im Flachland und an den Voralpen gibt es einige Hochnebelfelder. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr, ein Hinweis zum Schwerverkehr. Die Warteräume entlang der A2, namentlich in den Kantonen Luzern, Uri und Tessin, sind belegt. Der Schwerverkehr Richtung Süden wird angehalten. Dem Transitschwerverkehr wird empfohlen, die genannten Strecken zu meiden und nach alternativen Parkmöglichkeiten zu suchen.
640 Millionen Franken mehr für die Entwicklungshilfe in den nächsten zwei Jahren. Das will nach dem Bundesrat also auch der Ständerat. Dieser Entscheid fiel am Schluss klar. Vorher gab es aber eine Debatte, die sich ganz grundsätzlich um Sinn und Unsinn von Entwicklungshilfe drehte. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Pascal Krauthammer.
Warum eigentlich leistet die Schweiz Entwicklungshilfe? Was sind die Motive?
Geht es hier um Wohltätigkeit?
Fragt der Außenpolitiker und CVP-Ständerat Eugen David rhetorisch, um gleich selber die Antwort zu geben, um anzumerken, dass es eben nicht nur um pure Nächstenliebe gehe. Mit der Entwicklungshilfe helfe sich die Schweiz auch selber, so David. Fakt sei nämlich,
dass Sicherheit und Wohlstand der Schweiz wesentlich auch davon abhängen, wie sie eine kluge und überlegte Außenpolitik mit dem Instrument der Entwicklungszusammenarbeit betreibt.
Aus diesem Grund sei es richtig und wichtig, die Entwicklungshilfe in steten Schritten zu erhöhen, um 640 Millionen Franken in den nächsten zwei Jahren, längerfristig von 0,47% auf 0,5% der wirtschaftlichen Jahresleistung. Diese 5 hinter dem Komma passte FDP-Ständerat Pankratz Freitag aber ganz und gar nicht. Der Glarner Ständerat erinnerte an den angespannten Schweizer Finanzhaushalt, an das Geld, das hüben wie drüben fehle. Mit einer Erhöhung der Entwicklungshilfe auf 0,5% würden die Prioritäten falsch gesetzt, so Freitag.
Wir würden uns auf Jahre hinaus den finanziellen Spielraum in anderen, auch sehr wichtigen Bereichen einschränken.
Dies dürfe nicht geschehen, weshalb Freitag eine 4 statt einer 5 hinter dem Komma sehen wollte. Bei der Entwicklungshilfe sollten so Millionen eingespart werden können. Diesen Vorstoß unterstützte auch SVP-Ständerat Tisjeni, der ein grundlegendes Misstrauen gegenüber der Entwicklungshilfe formulierte.
Ich bin auch nicht sicher, ob wir Gewähr haben, dass diese Mittel überhaupt sinnvoll und effizient eingesetzt werden.
Beste Entwicklungshilfe sei doch diejenige von privater Seite, ergänzte da sein SVP-Parteikollege Maximilian Reimann.
Da sollten wir die Rahmenbedingungen für Direktinvestitionen unserer privaten Wirtschaft im Ausland und insbesondere in der dritten Welt und auch in den Schwellenländern noch verbessern. Da würde ich die Prioritäten setzen.
Unverständlich war diese Argumentation für die grünliberale Verena Diener. Das zusätzliche Geld für die Entwicklungshilfe würde doch in gute und eben auch sinnvolle Projekte investiert.
Es geht um den Wassersektor, es geht um die Klimaerwärmung, es geht um multilaterale Maßnahmen. Wenn wir hier kürzen, kürzen wir genau bei den Ärmsten und Schwächsten.
Und weil dies im wirtschaftsfreundlichen Ständerat gut ankommt, gab Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann noch Folgendes zu bedenken.
Mit unserem Entwicklungsbeitrag leisten wir einen Beitrag zur Stabilisierung und damit einen Beitrag zur Investition. Und dies auch wieder nicht ganz uneigennützig, denn es sind unsere Unternehmen, auch die KMU-Unternehmen ganz besonders, die diese Investitionen suchen.
Diese Argumentation kam gut an in der Kleinkammer. Der Erhöhung der Entwicklungshilfe wurde am Schluss klar und deutlich zugestimmt.
Pascal Krauthammer. Private Investitionen anstelle von staatlicher Entwicklungshilfe. Diese Forderung wird immer wieder laut. Wir haben es eben auch im Bericht aus dem Ständerat gehört. Aber wegen der Weltwirtschaftskrise sind diese Direktinvestitionen von Unternehmen in arme Länder drastisch eingebrochen. Das ändert nur langsam wieder. Das zeigt eine aktuelle Studie der Weltbank. Charles Liebherr.
Neue Kraftwerke, neue Strom- oder Mobilfunknetze, bessere Wasserversorgung. Der Fluss ausländischer Gelder in Schwellen- und Entwicklungsländer wurde zum Rinnsal, halbierte sich innerhalb von 2 Jahren von 2007 bis 2009. Die Weltwirtschaftskrise hinterließ deutliche Spuren, vor allem auch in den ärmsten Ländern der Welt. Die Weltbank rechnet nun aber mit einer Trendumkehr. In diesem Jahr würde wieder mehr Geld fließen, ausländischer Investoren, plus 17%. Das sind relativ gute Aussichten, denn Schwellen- und Entwicklungsländer müssen mit einer verlorenen Dekade rechnen. Die Höhe der Direktinvestitionen wird auch in ein paar Jahren bestenfalls wieder auf dem Niveau vor 10 Jahren liegen, rechnet die Weltbank vor. Und die Ungleichgewichte unter den ärmeren Ländern nehmen zu, betont Daniel Vijar von der Weltbank.
In the order of 70% of all flows go to the top 8 countries. And that pattern is going to be accentuated a little bit. We may actually begin to see something like in the order of 80% going to the top 10 or so developing economies.
Bereits in der Vergangenheit seien 70% der Gelder in nur wenige Länder geflossen, vor allem nach Indien, China oder Brasilien. Dieser Anteil würde nach Prognosen der Weltbank sogar noch steigen. Die aufstrebenden Länder in Asien und Südamerika, sie profitieren also in erster Linie davon, dass Investoren überhaupt bereit sind, in ärmere Weltregionen zu investieren. Dort können sie auch mit einer guten Rendite rechnen. Für die Mehrheit der ganz armen Länder, vor allem in Afrika, sind das schlechte Perspektiven. Sie werden künftig noch stärker am Tropf der traditionellen Entwicklungshilfe hängen, außer sie verfügen über reiche Bodenschätze. Wenig deutet darauf hin, dass ausländische Investoren diesen Ländern helfen könnten, wirtschaftlich zu wachsen, Arbeitsplätze zu schaffen und damit ihrer Bevölkerung einen Weg aus der Armut zu eröffnen. Für Daniel Vijar von der Weltbank ist das aber kein Widerspruch.
It's probably more a compliment than a substitute.
Gelder ausländischer Investoren hätten ohnehin eher eine ergänzende Funktion zur traditionellen Entwicklungshilfe. Auf längere Sicht würden Direktinvestitionen gute Voraussetzungen schaffen für wirtschaftliches Wachstum in armen Ländern, sagt Vijar. Das sei aber nur möglich, wenn parallel dazu mit Entwicklungsgeldern eben auch die Infrastruktur, das Bildungs- und Gesundheitswesen eines Landes verbessert würden.
Die ETH in Zürich hat Angst, ihren Ruf als Elitehochschule zu verlieren. Darum die Idee, für die ebenfalls zu beliebten Masterstudiengänge eine Zulassungsbeschränkung, eine Numerus Clausus einführen, vor allem für Studierende aus dem Ausland. Die Studierenden befürchten jetzt, solche Beschränkungen könnten Nachahmer finden unter den anderen Schweizer Unis. Inlandredaktor Christine Wanner.
Die Masterstudiengänge an der ETH sind sehr beliebt, auch bei den ausländischen Studierenden. Zur Situation an der ETH Zürich sagt Rektorin Heidi Wunderli-Allensbach:
Sie müssen sich vorstellen, dass wir etwa 1200 bis 1300 eigene Bachelorstudierende haben, die ins Masterstudium übertreten werden. Und wir hatten in der letzten Phase 2600 externe Bewerbungen, 90% aus dem Ausland.
Ein Mengenproblem also, so dass die vielgepriesene Mobilität im Studium nicht eins zu eins umgesetzt werden könne. Im Gegensatz zu den kantonalen Universitätsgesetzen sieht das ETH-Gesetz zurzeit keine Kapazitätsgrenzen vor. Das soll sich nun ändern, wie der ETH-Rat beschlossen hat. So soll es künftig möglich sein, den Zustrom in den beliebtesten Fächern in Zürich und Lausanne zu regeln, sagt Sprecher Markus Bernhard.
Für den ETH-Rat entscheidend sind die Kapazität in den einzelnen Studiengängen, die Studienverhältnisse, die Qualität der Lehre soll sichergestellt sein und natürlich die Qualität der Kandidatinnen und Kandidaten.
Wie genau der Zugang beschränkt werden soll, ist noch offen. ETH-Rektorin Heidi Wunderli:
Wir planen nicht, fixe Quoten einzuführen. Wir wollen auch keinen flächendeckenden Numerus Clausus. Wir möchten, und zwar in Auslegung auch von den Bologna-Reglementen, möchten wir die Gleichwertigkeit wirklich intensiv prüfen und anmahnen können.
Gute Erfahrungen mit Quoten hat die Universität St. Gallen gemacht, die den Anteil ausländischer Studierenden schon lange auf 25% festgelegt hat und die ausländischen Kandidierenden zu Tests antreten lässt. Trotzdem, auch die Uni St. Gallen leidet unter zu großem Ansturm. Deshalb begrüßt sie die Bestrebungen der ETH, sagt Jan Metzger, Studiensekretär, aus zwei Gründen.
Das erste ist, dass im nahen Ausland, insbesondere in Deutschland, die Masterzugänge beschränkt werden mit Numerus Clausus. Und das zweite ist, dass man auch diese Durchlässigkeitsvereinbarung mit den pädagogischen Fachhochschulen und den Fachhochschulen nicht reflektiert hat.
Es müsse eine gesamtschweizerische Lösung geben. Genau davor fürchtet sich aber der Verband der Schweizerischen Studierendenschaften VSS. Punktuell könne er sich Beschränkungen vorstellen, fürchte aber einen allgemeinen Numerus Clausus für Masterstudenten an der ETH, sagt Lorenz Bort.
Dann ist die Gefahr groß, dass schweizweit alle Universitäten nachziehen, weil sie dann natürlich argumentieren, dass die schwächeren Studis dann entsprechend an die anderen Universitäten gehen, die keine Beschränkungen haben, und somit wäre es dann relativ schnell so, dass die ganze Schweiz Zulassungsbeschränkungen für den Master hätte. Und ja, das ist ein Problem.
Mit dem Problem der begrenzten Zulassung zu Masterstudiengängen wird sich im kommenden Jahr auch die Universitätskonferenz befassen. Sie könnte verbindliche Richtlinien für alle Hochschulen vorgeben.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Es ist 11:45. Die größte Stadt der Schweiz steht ohne Budget da, wenn das neue Jahr anfängt. Eine Mitte-Rechts-Allianz im Stadt-Zürcher Parlament hat gestern mit knapper Mehrheit der rot-grünen Regierung für die geplanten roten Zahlen die rote Karte gezeigt. Man wolle bis im April ein ausgeglichenes Budget sehen, war die Botschaft. Das macht Einsparungen von 220 Millionen Franken nötig. Klaus Ammann, Zürich-Korrespondent. Frage an Sie: Bis im April kann die Stadt jetzt ohne Budget nur sogenannte gebundene Ausgaben machen. Was heißt das konkret? Was spüren die Menschen in der Stadt davon?
Ja, also auf den ersten Blick sieht man das der Stadt natürlich dann nicht an. Die Trams werden nach wie vor fahren, die werden auch gereinigt werden. Die Löhne der 20.000 städtischen Angestellten werden nach wie vor ausbezahlt, aber die zum Beispiel die Angestellten werden keine versprochenen Lohnerhöhungen erhalten im nächsten Jahr. Sie werden auch voraussichtlich keine Landchecks erhalten und die Stadt kann nicht investieren. Sie kann also nichts Neues bauen und das wird unter anderem auch das Gewerbe merken. Trotzdem würde ich sagen, dass diese paar Monate budgetlose Zeit dramatischer tönen, als sie wirklich sind. Was dann spürbar wird oder werden könnte, das ist was, was dann nachher kommt mit dem neuen Budget eben.
Sie haben jetzt diese Kürzungen angesprochen. 220 Millionen werden da nötig für das neue Budget, das die Stadtregierung jetzt aufstellen muss. Das sind immerhin 2% aller Ausgaben. Was für Sparmaßnahmen werden am meisten zu reden geben, Klaus Ammann?
Das ist noch schwierig zu sagen heute, weil die bürgerliche Mehrheit, die gestern eben dieses Budget zurückgewiesen hat, nicht gesagt hat, wo denn genau gespart werden soll. Sie hat das dem Stadtrat überlassen und dieser, also der zuständige Finanzvorsteher, hat schon einmal klar gemacht, wo er Sparpotenzial sehe und das sind zum Beispiel eben beim Personal, das ist aber auch der geplante Ausbau der Kinderbetreuung. Das sind Großprojekte der Stadt wie das neue Fußballstadion oder das Kongresszentrum, aber auch die geplante Aufstockung des Polizeikorps. Also alles Fragen oder Themen, die auch bei bürgerlichen Parteien von Interesse sind.
Bei der Rückweisung des Budgets gestern haben sich die Bürgerlichen unterstützt von Grünliberalen und EVP durchgesetzt. Die haben zusammen seit kurzem eine knappe Mehrheit im Stadtparlament. Ist sich diese Allianz denn auch einig, wenn es um die konkreten Sparmaßnahmen dann geht? Was denken Sie da?
Nein, das ist sie nicht. Also das haben gewisse bürgerliche Politiker gestern ganz offen gesagt. Man sei sich da nicht einig. Das könne der Stadtrat besser. Das mussten sie sozusagen gestern auch noch nicht sein, einig, aber im April müssen die Bürgerlichen dann einig sein, wenn es um dieses überarbeitete Budget gehen wird. Was klar ist, es formiert sich bereits jetzt Widerstand, also das Personal zum Beispiel will natürlich nicht, dass auf seinem Buckel gespart wird, aber auch Fußballverbände, die Grasshoppers und der FC Zürich haben natürlich gar keine Freude, dass das Stadionprojekt zum Beispiel auf die lange Bank geschoben wird. Und auch Sicherheitspolitiker finden es zum Beispiel falsch, dass nun nicht wie geplant das Polizeikorps aufgestockt wird. Da sind also, wie gesagt, bürgerliche Interessen betroffen und die verschiedenen Parteien werden nun in verschiedene Richtungen ziehen. Und es ist zu bezweifeln, dass dieses überarbeitete Budget dann problemlos durchkommen wird im April. Viel wahrscheinlicher aus meiner Sicht ist, dass dann eben doch gewisse Sparmaßnahmen wieder gestrichen werden und dass aus dem 220 Millionen großen Sparauftrag, der gestern beschlossen wurde, am Schluss ein deutlich kleinerer wird.
Sagt Klaus Ammann in Zürich. Zürich steht also ohne Budget da, eine Situation, die eine andere Schweizer Stadt von früher her gut kennt, Bern. In den 90er Jahren wurde dort das Budget mehrmals abgelehnt. Toni Koller erinnert sich daran, wie Bern damals mit der Situation umgegangen ist.
Als die rot-grünen Parteien anfangs der 90er Jahre in Bern an die Macht kamen, türmte sich ein von den Bürgerlichen übernommener Schuldenberg über der Stadt. Diesen Schulden wollte die neue Regierung mit ihrem Budget für 1994 zu Leibe rücken, aber nicht vor allem mit Sparmaßnahmen, sondern mit einer kräftigen Steuererhöhung. Die bürgerlichen Parteien protestierten lautstark und das Volk, das in Bern für das Budget zuständig ist, lehnte das Ansinnen ab. Auch zwei weitere rot-grüne Versuche mit geringfügiger Steuererhöhung fanden keine Gnade. So wurde denn der Berner Voranschlag für das Jahr 1994 schließlich erst im September des Jahres von der Kantonsregierung festgelegt. Die Monate ohne rechtskräftiges Budget überstand die Stadt problemlos, denn laut Gesetz können die nötigen Ausgaben auch so getätigt werden. Ähnliches wiederholte sich in Bern der 90er Jahre mehrfach. Seither haben sich die Wogen geglättet und das Stimmvolk sagt jeweils fast routinemäßig Ja zu den heute meist ausgeglichenen Budgets der Bundesstadt.
Am kommenden Sonntag wählt der Kosovo sein Parlament. Die große Frage dabei ist, wie viele Serbinnen und Serben im Kosovo an die Urnen gehen werden. Die serbische Regierung in Belgrad hat die Kosovo-Serben aufgerufen, die Wahl zu boykottieren. Vieles deutet aber darauf hin, dass diesmal mehr Serbinnen und Serben wählen werden als bisher, vor allem jene im südlichen Kosovo. Ein ruhiges Leben ist den Menschen dort wichtiger als der Streit um die Unabhängigkeit. Das konnte unser Korrespondent Walter Müller feststellen. Er besuchte die serbische Gemeinde Raniluk im Südosten Kosovos.
Raniluk ist ein kleines, ärmliches Bauerndorf, etwas abseits der Landstraße, die nach Serbien führt. Es gibt den Namen der ganzen Gemeinde, die aus 13 Dörfern und drei Weilern besteht, mit insgesamt 6.000 Einwohnern. Meistens Serbinnen und Serben, nur 2-3% sind Albaner. Vor dem alten und heruntergekommenen Kulturzentrum am Ende des Dorfes stehen ein Traktor und Autos. Eine Orientierungsversammlung des Gemeinderates ist für diesen Nachmittag angesagt. Der Saal ist niedrig, kalt und verraucht. Gegen 80 Personen stehen herum und reden miteinander. Solche Versammlungen sind neu für die Bevölkerung, genauso wie die Gemeinde Raniluk neu ist. Denn vor der Unabhängigkeitserklärung hatte die kosovo-albanische Regierung dem sogenannten Ahtisaari-Plan als Verfassungsgrundlage zugestimmt. In diesem ist festgelegt, dass 5 neue Gemeinden mit serbischer Bevölkerungsmehrheit gebildet werden sollen. Raniluk ist eine davon. Gemeindepräsident Gradimir Mikic begrüßt die Versammlung und wird kurz darauf von einem wütenden Bürger unterbrochen. Der Mann will nicht akzeptieren, dass allfällige Fragen schriftlich und vor Beginn der Versammlung eingereicht werden müssen. Gemeindepräsident Mikic kontert, dass heute Orientierung und nicht Dialog vorgesehen sei. Dieses wenig demokratische Argument erbost den Mann erst recht und er verlässt den Saal. Danach führen die Ressortvorsteher ihre PowerPoint-Präsentationen zum Budget sowie zu ausgeführten und geplanten Bauprojekten vor. Internationale Geldgeber, darunter auch die Schweiz, finanzieren mit Millionen Infrastrukturprojekte wie Ambulatorien und Straßen, um die neuen serbischen Gemeinden im Kosovo lebensfähig zu machen. Ein Dorfbewohner ist nach der Versammlung denn auch beeindruckt von den geplanten Bauprojekten. Die Versammlung sei ausgezeichnet gewesen und er hoffe nun, dass das Leben hier wieder normal werde. Normalisierung und Fortschritt in seiner Gemeinde ist das Ziel des serbischen Gemeindepräsidenten Gradimir Mikic, von Beruf Maschineningenieur. An der Versammlung seien viele drängende Fragen gestellt worden. Aber sie hätten keinen Zauberstab, um Probleme sofort zu lösen. Das habe er eingestehen müssen. Harte Arbeit sei gefordert.
Sve probleme rešiti u jednom momentu.
Wir sitzen im barackenähnlichen Gebäude der Gemeindeverwaltung. Mit dabei ist auch Mikics Stellvertreter, der Kosovo-Albaner Luslin Zanaj. Er ist Jurist. Hier hätten Albaner und Serben dieselben Probleme, sagt Zanaj. Armut und Arbeitslosigkeit seien erdrückend. Und er habe keine Schwierigkeit damit, in dieser Gemeinde als Albaner in der Minderheit zu sein. Gemeinsam mit Mikic setze er sich für die Verbesserung der Lebenssituation aller ein, meint Zanaj. Von den 38 Gemeinden im Kosovo haben nun 10 eine serbische Mehrheit. Und da nach dem Ahtisaari-Plan auch mehr Kompetenzen von der Zentralregierung in die Gemeinden dezentralisiert werden, können sie in vielen Bereichen nun selber bestimmen. Der Aufbau der Gemeinde und der ganze Dezentralisierungsprozess seien wohl schwierig und kompliziert. Aber dies sei die große Chance für alle, stellt Gemeindepräsident Mikic fest.
Dezentralizacija jeste i komplikovana i teška i teško sprovodljiva, međutim sa druge strane decentralizacija jeste i velika šansa.
Deshalb sei es eine Notwendigkeit, dass die Kosovo-Serben am Sonntag an die Urnen gingen. Denn nur wer mitrede, könne sich in den staatlichen Institutionen für die Rechte der Serben einsetzen. Und zwar jetzt, nicht erst später.
Kosovo wählt am Sonntag. Aus einem serbischen Dorf im Süden des jungen Staates, berichtete Walter Müller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.